Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Ein Boot mit 750 Menschen an Bord legt in Libyen ab mit dem Ziel Italien. Es kentert im Ionischen Meer vor der griechischen Halbinsel Peloponnes. Nur 104 der Migranten konnten gerettet werden, alle anderen starben höchstwahrscheinlich. Es ist wohl das schlimmste Schiffsunglück, seit Menschen aus Nordafrika versuchen, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Wobei das Wort Unglück fast schon unpassend erscheint, wenn stimmt, was die Überlebenden erzählen über die fatale Rolle, die die griechische Küstenwache bei dem Unglück gespielt haben könnte. Das ist das eine. Das andere ist, die Katastrophe fällt in eine Zeit, in der die Europäische Union die Möglichkeiten für Flucht und Asyl verschärft hat. Vor zwei Wochen haben die Mitgliedstaaten eine Reform der gemeinsamen europäischen Asylpolitik beschlossen. Und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Nach der Schiffskatastrophe im Mittelmeer kommt Europa die Humanität abhanden. Das Ganze möchte ich diskutieren mit Hermine Poschmann. Sie ist Sprecherin und Aktivistin bei der zivilen Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline, die mit ihren Schiffen schon hunderte Menschen im Mittelmeer gerettet hat. Und mit Daniel Thiem. Er ist Völkerrechtler an der Uni Konstanz und Experte für Migrationsrecht der Europäischen Union. Frau Poschmann, ist Europa, ist der EU die Humanität abhanden gekommen?
Diese Frage würde ich mit einem ganz, ganz klaren Ja beantworten, aber tatsächlich auch nicht erst seit dieser letzten Katastrophe, die wir jetzt direkt mitbekommen haben, sondern bereits seit vielen, vielen Jahren. Wir als private Seenotrettungsorganisation erzählen seit vielen Jahren auch von dem Sterben im Mittelmeer. Menschen versuchen nicht erst seit 2015 diese Fluchtroute zu nutzen und immer wieder passieren Unglücke, wo Menschen bei dem Versuch, Europa zu erreichen, ihr Recht auf Flucht wahrzunehmen, auch ihr Recht auf Freizügigkeit wahrzunehmen, bei diesem Versuch sterben. Ja.
Herr Thiem, wie sehen Sie das? Ist Europa, ist der EU die Humanität abhanden gekommen?
Ich würde das differenzierter beantworten. Das Sterben im Mittelmeer ist real und speziell die griechische Asylpolitik und Asylpraxis ist in den Jahren extrem hart. Da kann man nicht mehr viel Humanität erkennen. Aber wenn wir über Deutschland und die Europäische Union insgesamt sprechen, da sehe ich da schon noch sehr viel Humanität. UNHCR hat gerade neue Flüchtlingszahlen veröffentlicht. Deutschland ist da eines der Hauptaufnahmeländer, über 2 Millionen Flüchtlinge. Und auch in der EU insgesamt werden Tag für Tag Asylanträge von vielen Menschen gestellt, auch von Menschen, die über die Seeroute zu uns kommen. Das ist anders als in den USA oder in Australien, wo solche Asylanträge teilweise gar nicht mehr zugelassen werden. In Europa ist das noch der Fall. Wir haben viel Humanität, wir haben aber auch natürlich harte Seiten der Politik.
Dann kommen wir jetzt zunächst nochmal auf das Schiffsunglück, die Katastrophe. Frau Poschmann, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dieser Katastrophe erfahren haben?
Um ganz ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass das vorhersehbar gewesen ist. Bereits seit vielen Jahren herrscht im zentralen Mittelmeer eine Praxis der Ignoranz seitens der zuständigen Behörden. Seenotfälle werden in der Regel nicht entsprechend behandelt, wie es eigentlich sein müsste. Also die staatlichen Organe, wie zum Beispiel die Küstenwachen oder auch die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, reagieren in der Regel nicht professionell auf Seenotfälle, wenn es sich um Boote mit Geflüchteten handelt. Und wir haben jetzt dieses beste Beispiel, was alles an Mobilisierung möglich war. Wir sehen das im Atlantik bei dem gesunkenen U-Boot, was da tatsächlich offensichtlich auch komplett verunglückt ist und die fünf Insassen, die da drin waren, die gestorben sind, was für ein Aufgebot an Rettungskapazitäten dort möglich war, während wir im Vergleich dazu das Schiffsunglück mit den über 700 Menschen im zentralen Mittelmeer so gut wie keinerlei Aufmerksamkeit bekommt und es lediglich ein einziges Rettungsschiff gab, welches sich darum kümmern sollte. Das ist grob fahrlässig und das ist mehr als menschenverachtend und inhuman.
Das zeichnet sich ja auch bei der Berichterstattung über beide Fälle, nenne ich das jetzt ganz einfach mal. Es ist sehr viel in den vergangenen Tagen über dieses U-Boot berichtet worden. Das Unglück, die Katastrophe im Mittelmeer fand auch statt, keine Frage, aber nicht in diesem Ausmaß. Herr Thiem, ist das zynisch?
Nein, das gehört wahrscheinlich auch zur medialen Aufmerksamkeitsökonomie, dass unterschiedliche Ereignisse unterschiedliche Aufmerksamkeiten bekommen. Und ich würde jetzt auch den Vergleich zwischen der Titan und den Unglücken im Mittelmeer nicht überstrapazieren. Die Faszination an der Titan und die ganze Medienerstattung war ja nicht der Untergang als solches, sondern eine laufende Rettungsaktion. Das war wie ein Katastrophenfilm live vor unseren Augen im Livestream auf den diversen Medienkanälen. Und der Ausgang war anders als bei Hollywood offen. Und hinzu kommt dann einfach der Mythos Titanic. Also ich denke, dass sehr viele Faktoren, die jetzt auch nichts mit Rassismus oder Zynik zu tun haben, erklären, warum die Leute auf die Titan so intensiv geschaut haben. In einem Punkt würde ich Frau Poschmann recht geben. Auch mich hat das Unglück nicht richtig überrascht. Es ist jetzt natürlich medial wieder ganz nach oben gekommen. Es ist auch besonders schlimm, weil besonders viele Menschen gestorben sind. Aber wir haben seit 6, 7, 8, 9 Jahren regelmäßig Unglücke im Mittelmeer. Und da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch so große Unglücke passieren.
Was macht das mit uns? Was macht das mit der Politik, wenn man sich ja offenbar an so etwas gewöhnt hat, Herr Thym?
Man härtet ab. Also die europäische Öffentlichkeit ist ganz sicherlich auch abgehärtet. Man hat sich daran gewöhnt, dass auf dem Weg zu uns, zu den Europäern, regelmäßig Menschen sterben. Und wenn man da jetzt natürlich politisch reagieren will, wenn man da auch einen vernünftigen Ansatz braucht, dann gehört Seenotrettung zweifellos dazu. Aber da muss das natürlich eingebettet sein in den Gesamtansatz, der dann auch mit Fluchtbewegungen und Asylmigration vernünftig umgeht. Weil ich glaube, die Bevölkerung ist nicht nur abgehärtet, sie spürt auch sehr genau, dass das, was da passiert, dass da einfache Antworten nicht immer möglich sind, dass es da mehr braucht als jetzt nur Seenotrettung, sondern dass es auch Gesamtansätze braucht. Weil nehmen wir das zentrale Mittelmeer. Ich habe mir zur Vorbereitung nochmal die Hauptherkunftsländer derjenigen angeschaut, die in Italien ankommen. Auch dieses Schiff wollte ja nach Italien. Das sind in diesem Jahr vor allem die Elfenbeinküste, Guinea, Ägypten, Pakistan, Bangladesch. Und das sind alles Länder, wo jetzt nicht vorrangig wirklich Flüchtlinge mit Schutzbedarf herkommen. Deswegen braucht es wirklich mehr als Seenotrettung, auch mehr als Asylrecht. Es braucht einen Gesamtansatz.
Wollen wir gleich drauf kommen, Frau Poschmann, trotzdem an Sie noch mal ganz kurz die Frage. Sie sind ja Seenotretterin. Was hätten Sie tun können, wenn Sie mit Ihrem Schiff in der Nähe gewesen wären?
Naja, man geht im Prinzip, sobald man ein Boot in Seenot findet, definitiv den Weg, dass man so viel Hilfskapazitäten oder Rettungskapazitäten wie nur möglich anfordert. In gerade dieser Situation wissen wir ja auch, dass Frontex zum Beispiel bereits bei Zeiten vor Ort war und das Boot gesehen hat und sie hätten sofort und instant reagieren müssen und mehrere Schiffe ordern müssen, die sofort zur Hilfe kommen. Stattdessen ist aber Folgendes passiert: Es wurde lange Zeit ignoriert, es hat niemand darauf reagiert, bis das griechische Küstenwachenschiff dann auch noch vor Ort war. Und auch die haben nicht adäquat reagiert. Die Situation wurde nicht abgesichert, die Situation wurde im Prinzip verschleppt. Und damit war es klar, dass das Schiff in irgendeiner Form, also jeder, der sich mit Seefahrt ein bisschen auskennt, jeder, der sich vielleicht sogar schon mal mit diesen Holzbooten beschäftigt hat, weiß, dass die binnen einer Sekunde die Situation von halbwegs stabil in katastrophal enden kann. Genau das wäre es gewesen. Sofort die Lage stabilisieren und Hilfe holen. Und das ist nicht passiert.
Nun hat die Europäische Union bzw. die Mitgliedstaaten, die Innenminister haben vor 2 Wochen eine Reform der Migrationspolitik beschlossen. Verschiedene Punkte. Kernelement sind Verfahren an den Außengrenzen. Es sollen Abkommen geschlossen werden mit Drittstaaten, mit sogenannten sicheren Drittstaaten. Herr Thym, ist das eine sinnvolle Reform, um auch das Sterben im Mittelmeer zu verhindern?
Ja, ich glaube, das beide hängt dann auch nur ganz begrenzt miteinander zusammen. Ich würde, wenn man über Seenotrettung spricht, dann wäre mein Ansatz erstmal viel unmittelbarer, zumal ja viele der Schiffe gar nicht jetzt in europäischen Gewässern in Seenot geraten, sondern auch in Gewässern der Nachbarstaaten, Libyen, Tunesien, auch Marokko oder die Türkei. Und wenn wir auf die Seenotrettung vernünftig reagieren wollen, dann ist das Asylrecht eine nachgelagerte Reform, die es auch braucht. Aber was wir bei der Seenotrettung erstmal brauchen, ist, dass alle Länder, alle Mittelmeeranreiter die völkerrechtliche Pflicht ernst nehmen, Menschen im Mittelmeer zu retten. Da gibt es auch Seenotrettungszonen, die dann zugewiesen sind. Und da bräuchten wir sinnvollerweise eine vernünftige Kooperation aller Mittelmeeranrainer, die dann auch solidarisch nach gemeinsamen Standards und vernünftigen Standards sicherstellen, dass alle Schiffe adäquat gerettet werden. Und dazu gehören dann nicht nur die Europäer, denn Seenotrettung ist ja kein Recht, jetzt nach Europa einzuwandern, sondern Seenotrettung ist ein Recht darauf, gerettet zu werden und dann an einen sicheren Ort gebracht zu werden. Und einen sicheren Ort gibt es nicht nur in Europa, sondern den gibt es auch in Tunesien, den gibt es in Ägypten, in Marokko und anderen Orten. Und da bräuchte es viel mehr Kooperation zwischen den Mittelmeeranrainern, was dann aber von den Europäern auch verlangt, dass sie Verantwortung übernehmen. Also es geht nicht darum, das Problem auf die anderen auszulagern und sich abzuschotten, aber es braucht einen Gesamteinsatz.
Dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem Punkt, Frau Poschmann. Was halten Sie davon, von einem solchen Gesamtansatz? Brauchen wir den?
Also prinzipiell ist das definitiv auch mein Kritikpunkt an der derzeitigen Migrationsdebatte im Generellen, weil immer wieder nur kleine Lösungen gefunden werden, die im Prinzip das Gesamte aus dem Blick verlieren. Wir als Seenotrettungsorganisation sind natürlich nur, ich nenne es mal, der Rettungswagen im zentralen Mittelmeer und wir haben nur die Möglichkeiten, da erste Hilfe zu leisten. Aber da muss ich Herrn Tim tatsächlich recht geben, es braucht eine systemische Lösung für das Problem und vor allem systemische Ansätze oder Lösungen. Es gibt auch nicht nur diese eine Lösung. Hier gibt es aber natürlich sehr viele unterschiedliche Meinungen und solange die europäischen Mitgliedstaaten sich da massiv uneinig sind und in unterschiedlichste Richtungen gehen, wird es diese systemische Betrachtung nicht geben können. Und da wird es auch keine Lösungen geben, die in humaner Weise auf Migrationsbewegungen reagieren, sondern es wird immer dabei bleiben, dass wir eine Art Festung Europa hier haben. Es wird immer weiter dazu kommen, dass es Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen gibt. Und daran wird auch die neue GEAS-Lösung nicht, oder diese neue GEAS, dieses...
Gemeinsame europäische Asylpolitik.
Genau, die gemeinsame europäische Asylpolitik wird daran im Prinzip auch nicht viel ändern, weil immer noch die einzelnen Mitgliedstaaten ihren Verantwortungen nicht adäquat nachkommen und auch nicht in einer humanen Art und Weise.
Warum? Also was ist Ihr Kritikpunkt an dieser Reform, die ja jetzt noch nicht endgültig beschlossen ist? Das Parlament hat ja auch noch Mitspracherecht. Also was halten Sie daran für problematisch?
Ja, also nach wie vor geht es darum, eigentlich Menschen, die sich auf der Flucht befinden und die ein gewisses Ziel haben, von ihrem Ziel abzubringen. Also natürlich kann man sagen, schnellere Verfahren an den europäischen Außengrenzen, schnellere Asylverfahren könnten helfen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auf dem Papier alles recht schön klingt, in der Praxis aber nicht umsetzbar ist. Wir sehen jetzt schon die katastrophalen Zustände in den Lagern an den europäischen Außengrenzen. Beispiel Moria sollte jedem ein Begriff sein. Das Camp Karatepe, was immer noch nach wie vor da ist und wo immer noch Menschen seit der Katastrophe damals 2020 leben und verharren müssen. Es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass Italien oder Griechenland solche Zentren in humaner Art und Weise aufbaut. Woher sollen die Gelder kommen? Das ist so in der Form noch nie passiert. Sie haben sich noch nie an diese Gesetzgebungen gehalten. Auch die griechische Küstenwache ist immer wieder in Verstrickungen involviert, die illegal sind. Illegale Rückführungen, Pushbacks sind da nur ein Beispiel. Menschen an den bosnischen Grenzen werden geschlagen, werden zurückgeführt, werden nackt im Wald stehen gelassen, denen wird alles abgenommen, nur damit sie nicht europäische Grenzen überschreiten können. Und da glaube ich auch nicht daran, dass jetzt in der Zukunft sich an diesen Dingen irgendetwas ändern wird, solange die ausführenden Organe der europäischen Politik sich nicht an die Gesetze halten.
Herr Tim, wie sehen Sie das? Geht es auch bei der neuen gemeinsamen Asylpolitik um Abschottung und Abschreckung oder könnte das die Zustände verbessern für die Geflüchteten?
Es geht erstmal um Ordnung und Kontrolle und ich glaube, das ist selber als Signal unheimlich wichtig, weil solange die Mitgliedstaaten das Gefühl haben, dass die Grenzen faktisch offen stehen und dass jeder, der es bis zu den Grenzen schafft, dann auch dauerhaft da bleibt in Europa, unabhängig davon, ob er Schutzbedarf hat oder nicht, dann wird es dazu führen, dass die Staaten aufgrund des Gefühls, dass sie nicht die Kontrolle haben, eben tendenziell abschotten und dicht machen. Und ich glaube, diese Differenzierung ist schon wichtig. Frau Poschmann hat gerade von den Menschen auf der Flucht gesprochen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Im zentralen Mittelmeer in Italien kommen derzeit vorrangig Nationalitäten an, die nach Feststellung der Behörden und Gerichte in Europa auch in der letzten Instanz dann keinen Schutzbedarf haben. Und das ist jetzt ja auch bei dem aktuellen Unglück mal so wie ein Spotlight in die Öffentlichkeit gekommen. Da saßen sehr viele Pakistanis auf dem Schiff. In Pakistan zu leben ist nicht toll und auch dort gibt es natürlich verfolgte Teilgruppen, aber insgesamt ist die Situation in Pakistan jetzt nicht so, dass auch UNHCR sagen würde, das ist ein Land, wo wir ganz primär Schutzbedarfe identifizieren können. Von daher braucht es solche Instrumente und da ist die GEAS-Reform, die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems mit diesen Grenzverfahren ein Ansatzpunkt und Frau Poschmann hat völlig recht, das muss dann in der Umsetzung funktionieren und in Griechenland funktioniert sehr viel nicht. In Italien Italien ist es teilweise dann schon besser. Übrigens auch die Seenotrettung ist in Italien besser. Also Italien ist seit Jahren sehr, sehr brutal darin, die NGOs zu drangsalieren und denen das Leben schwer zu machen. Aber Italien macht wenigstens noch eine Seenotrettung ohne Koordinierung. Und die meisten Menschen werden sowieso nicht von privaten NGOs gerettet, sondern von Frachtschiffen. Und da weist Italien relativ zügig Häfen zu, wo dann auch eine Ausschiffung stattfindet. Also Italien macht noch was, ist nicht völlig passiv, wie das bei Griechenland teilweise der Fall ist und wie das auch bei Malta der Fall ist. Die ignorieren einfach Notrufe.
Darf ich einmal ganz kurz darauf reagieren, weil ich möchte Ihnen ganz, ganz klar widersprechen, dass die GEAS im Prinzip nicht dafür sorgt, dass wir im Vorfeld entscheiden können darüber, wer im Mittelmeer ertrinkt oder nicht. Wenn Sie sagen, das Herkunftsland spielt eine Rolle, natürlich, das kann zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Aber in diesem Falle, auch wenn im Nachgang festgestellt wurde, dass Menschen eventuell in Europa keinen Schutz bekommen können, ist dennoch diese Katastrophe passiert und so sind dennoch diese Menschen ertrunken. Und das gilt es doch zu verhindern. Und das funktioniert nur mit einer vernünftigen staatlichen Seenotrettung oder aus meiner Perspektive, indem man legale Fluchtwege schafft, die sicher sind für die Menschen, indem man Möglichkeiten schafft, dass die Menschen sich überhaupt erstmal gar nicht auf diese Boote begeben. Und zwar nicht, indem sie abgeschreckt werden durch solche Unglücke, sondern indem ihnen Optionen aufgezeigt werden, was möglich ist. Dazu gehört für mich sehr klar, dass wir aufzeigen müssen, dass wir in Europa auch Menschen aus anderen Ländern brauchen, mit anderen Nationalitäten. Und dass vor allem Freizügigkeit für alle Menschen gleichermaßen gewährleistet sein muss. Warum darf ich mit meinem deutschen Pass fast überall in der ganzen Welt mich frei bewegen, mich niederlassen und reisen, so wie ich das möchte, während Menschen, die einen falschen Pass haben oder eine falsche Hautfarbe, das zum Beispiel in Richtung Europa nicht dürfen? Bestes Beispiel Ukraine-Krieg. Das haben wir gesehen. Im Ukraine-Krieg war es plötzlich möglich, die Menschen alle hier zu integrieren, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zur Bildung zu schaffen, Zugang zum Wohnungsmarkt zu schaffen, während Menschen, die übers Mittelmeer fliehen, aus Pakistan kommen, aus Afghanistan kommen, aus Afrika kommen, den Menschen wird das komplett verwehrt. Die sind hier eingesperrt und gefangen und haben keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form tatsächlich proaktiv bei uns einzubringen. Obwohl ich das aus der Praxis von vielen weiß, dass die Leute das wollen. Unabhängig davon, wo sie herkommen oder nicht, sollte das halt jedem gewährt werden in erster Instanz.
Also erstens, legale Fluchtmoten werden den Pakistanis relativ wenig nutzen, weil humanitäre Visa oder auch das sogenannte Resettlement, die proaktive Aufnahme von schutzbedürftigen Menschen, wird Pakistanis typischerweise nicht erfassen, weil die nach Feststellung der Behörden und Gerichten und auch nach Meinung von UNHCR üblicherweise statistisch gesehen keinen Schutzbedarf haben. Zweite Bemerkung ist, es ist nicht so, dass in Europa alle Menschen eingesperrt werden, keine Wohnung bekommen, nicht arbeiten dürfen. Nicht nur in Deutschland werden Asylsuchende und im Übrigen auch ausreisepflichtige Menschen, wo festgestellt ist, dass sie keinen Schutzbedarf haben, ordentlich untergebracht. Sie werden nicht eingesperrt. Das passiert teilweise in griechischen Lagern, aber im Rest Europas ist das nicht die Regel. Das ist ja auch der Grund, warum so viele dann faktisch nach Deutschland weiterziehen, weil sie nicht eingesperrt sind, sondern faktische Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union haben. Und die dürfen in Deutschland auch spätestens nach der Anerkennung ganz legal arbeiten. Ein dritter Unterschied, da würde ich Ihnen in der Analyse durchaus recht geben. Der deutsche Pass gibt Ihnen sehr viele Privilegien. Auch andere EU-Pässe geben Ihnen extrem viele Privilegien und wir machen es anderen Leuten schwer, nach Deutschland und Europa zu kommen. Warum sitzen denn Pakistanis in einem Boot für viele tausend Euro? Weil sie nicht ohne Visum nach Europa einreisen dürfen. Und dieses Visum bekommen sie nicht, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie höchstwahrscheinlich auch zurückgehen. Und das führt mich dann zu einem letzten Punkt und auch zum engeren Sinne, was das mit der GEAS-Reform oder der Reform des europäischen Asylrechts zu tun hat. Wenn Pakistanis üblicherweise keinen Schutzbedarf haben und wenn in einem zügigen, fairen Verfahren festgestellt wird, dass das so ist und wenn dann auch eine Rückführung ins Herkunftsland stattfindet, weil wir es schaffen, mit Pakistan eine Vereinbarung zu finden, dass Pakistan die Menschen auch zurücknimmt, dann könnte die Wahrscheinlichkeit sinken, dass die Menschen viel Geld ausgeben und sehr viele Risiken eingehen, um über Boote nach Europa zu kommen, wenn sie wissen, dass sie dann doch wieder im Herkunftsland landen. Und dazu braucht es natürlich mehr als die GEAS-Reform. Das ist nur ein Baustein. Dazu braucht es dann Kooperation auch mit Pakistan. Und da kann man dann auch Arbeitsmöglichkeiten bieten, die aber üblicherweise dann andere Menschen erreichen werden, als die, die auf den Booten sitzen.
Da sind wir jetzt beim Fachkräftezuwanderungsgesetz. Diesen Freitag hat der Bundestag es beschlossen, in Cefesa nennt es eines der modernsten Einwanderungsgesetze der Welt. Frau Poschmann, kann das so ein Instrument sein, um legale Migration zum Beispiel eben nach Deutschland zu ermöglichen, die wir ja auch brauchen?
Jetzt kenne ich leider die Details von dem Gesetz nicht ganz so genau. Allerdings möchte ich einmal sagen, dass auch da wieder Unterschiede gemacht werden. Wenn ich höre, dass in Länder in Amerika gereist wird, um dort Fachkräfte anzuwerben, während wir hier direkt an unserer, ich nenne es mal Haustür, Menschen haben, die den Zugang hier zu unserem Arbeitsmarkt wollen, außen vor bleiben müssen, dann läuft doch in irgendeiner Form was falsch. Ja, es kann sein, dass es eine gute Möglichkeit ist, prinzipiell oder perspektivisch, aber in der Umsetzung hapert es wieder. Und wenn wir über Fachkräfte sprechen, ist für mich auch die große Frage, warum wir Fachkräfte nicht selbst ausbilden können. Es wird immer gesagt, dass nur qualifizierte Menschen das Recht haben, hier zu sein. Das degradiert Menschen, die halt vielleicht diese Qualifizierungen nicht haben. Und das finde ich keine solidarische Praxis.
Herr Timm, was sagen Sie?
Genau der letzte Punkt, den Frau Poschmann angesprochen hat, ist der Grund, warum dieses Gesetz für Asylsuchende typischerweise generalisierend nicht wahnsinnig viel helfen wird, weil es da eben um Fachkräfte gibt, Leute, die eine Ausbildung haben. Und sehr viele Menschen, die irregulär über das Asylsystem zu uns kommen, haben eben diese Standards nicht. Das heißt, die haben nicht auch nach dem neuen Gesetz da nicht die Wahl, legal über den Arbeitsmarkt zu kommen oder eben irregulär über die Schiffe, sondern die werden sich für diese Arbeitsmarktzuwanderung nicht qualifizieren, weil sie einfach die Standards nicht erfüllen. Das ist hart, aber das gehört dazu. Nigeria hat 120 Millionen Einwohnende und davon kommen einige übers Asylsystem nach Europa. Und wenn wir jetzt Fachkräftemigration ermöglichen, dann werden wahrscheinlich andere von diesen 120 Millionen kommen. Ich halte das persönlich jetzt auch für keine schlimme Idee. Man kann auch beides machen. Man kann dann auch beides sinnvoll kombinieren, etwa in Bezug auf Pakistan, wo man dann eben Fachkräfte aufnimmt, die dann auch Geld in die Heimat überweisen, die vielleicht auch als Brücke dienen, dass die deutsche Wirtschaft mit der Pakistanischen kooperiert und dort Investitionen tätigt. Und im Gegenzug kann dann Pakistan abgelehnte Asylsuchende zurücknehmen.
Da sind wir bei diesen Abkommen mit Transitländern. Mit Tunesien soll ja jetzt ein solches Abkommen geschlossen werden. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen war dort. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, war auch dort und umwirbt den Präsidenten Tunesiens wegen eines solchen Abkommens. Ein Präsident, der durch seine Politik, seine fremdenfeindliche Politik, nicht gerade unproblematisch ist. Frau Poschmann, wie sinnvoll ist es, ein solches Abkommen mit einem solchen Staat momentan zu schließen?
Also von meiner Seite aus ein ganz klares Nein. Wir haben gesehen, was passiert, wenn Abkommen mit Ländern geschlossen werden, deren politische Lage eher instabil ist. Wir sehen das an Libyen. Die sogenannte libysche Küstenwache wird seit Jahren durch die Europäische Union mitfinanziert. Was passiert, sind gravierende Menschenrechtsverletzungen, die natürlich in dem Falle außerhalb der EU geschehen. Genauso sehe ich das in Tunesien. Die Menschen können auch da ihr Recht nicht wahrnehmen. Es gibt keinerlei Infrastruktur, dass Asylanträge dort zum Beispiel gestellt werden können oder dass die Menschen menschenwürdig untergebracht werden. Wir hören immer wieder von unsäglichen Lagern. Wir hören immer wieder oder haben auch Beweise dafür, dass Menschen dort sowohl in Tunesien als auch vor allem in Libyen versklavt werden, eingesperrt werden, geschlagen werden oder sogar auch eben wieder zurückgeführt werden in ihre Heimatländer, auch wenn ihnen dort der Tod droht, aus unterschiedlichsten Gründen oder wenn sie von Armut betroffen sind. Für mich sind diese Abkommen eher Alibi-Politik, um das Problem der Migration nach außen zu verlagern und wieder die Verantwortung abzugeben an andere Länder, wo meines Erachtens diese Verantwortung nicht liegt.
Herr Timm, sind das Alibi-Abkommen? Also greifen wir mal Tunesien raus. Da ist das ja relativ konkret. Da wird ja gerade verhandelt. Da wird gerade hingereist seitens der EU.
Genau, nee, es sind keine Alibi-Abkommen, jedenfalls von der realen Wirkung her. Und man muss nochmal unterscheiden, es gibt verschiedene Arten dieser Migrationsabkommen. Das, was ich gerade mit Pakistan erklärt habe, legale Wirtschaftsmigration versus, also als Gegenstück für die Aufnahme von abgelehnten Asylbewerbern durch Pakistan, ist was anderes als das, was jetzt mit Tunesien verhandelt wird. In Tunesien geht es im Wesentlichen darum, was Frau Poschmann gerade gesagt hat, dass man die dortige Küstenwache, ich sag mal, ertüchtigt, dass sie ganz aktiv eine Seenotrettung betreibt. Weil wenn die Leute von der tunesischen Küstenwache gerettet werden, dann werden sie nicht nach Europa gebracht, sondern dann werden sie nach Tunesien gebracht und dann können sie in Europa auch keinen Asylantrag stellen, ganz einfach, weil sie nicht da sind. Und das ist eine Realität, die die Europäer seit vielen Jahren mit vielen Anrainerstaaten machen, kontroverserweise mit Libyen, auch mit Marokko. Und das ist der Grund, warum ich auch vorhin vorgeschlagen hatte, wir müssten zu einer wirklich solidarischen und gemeinschaftlichen, konzertierten Aktion aller Mittelmeeranrainer übergehen, wo wir wirklich einheitliche Standards haben, die auch internationalen menschenrechtlichen Standards genügen und wo dann auch eine faire Verantwortungsteilung und auch Lastenteilung in finanzieller und anderer Hinsicht stattfindet. Das findet derzeit sehr unkoordiniert statt, indem man halt Ländern Geld gibt, damit sie anstelle der Europäer die Rettung übernehmen. Aber das ist per se auch nicht illegitim, weil eben Seenotrettung eine Aufgabe aller Anrainerstaaten ist und nicht nur der Europäer.
Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Nach der Schiffskatastrophe im Mittelmeer kommt uns die Humanität abhanden, war die Frage, die wir heute diskutiert haben mit Hermine Poschmann, Sprecherin der Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline und mit Daniel Timm, Völkerrechtler an der Uni Konstanz. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.